Ich bin Farmer. Zumindest versuche ich das. Eigentlich wollte ich mich heute nur um die Rinder kümmern. Stattdessen steht morgens ein Wolf auf der Weide, der ungefähr doppelt so groß ist, wie jeder Wolf sein sollte. Ich beschließe, ihn erstmal zu ignorieren. Das klappt erstaunlich gut, bis über meinem Feld plötzlich ein Licht auftaucht, das lautlos über den Himmel schießt. Kurz darauf setzt mein Funkgerät aus. Das Handy hat keinen Empfang mehr. Irgendwo hinter dem Haus kracht es, obwohl der Himmel strahlend blau ist. Und als ich nach den Rindern sehe, fehlt eins. Nicht ideal. Auf dem Rückweg zum Hof habe ich das Gefühl, dass mir jemand folgt. Als ich mich umdrehe, ist da niemand. Vielleicht Einbildung, vielleicht doch nicht. Im Haus fällt ohne ersichtlichen Grund ein Regal um. Draußen erzählt mir mein Nachbar, gestern habe er einen riesigen, aufrecht laufenden Affen im Wald gesehen. Ich nicke höflich. Ehrlich gesagt überrascht mich das heute auch nicht mehr besonders. Am Nachmittag steht plötzlich ein Geländewagen vor meiner Einfahrt. Zwei Männer steigen aus und stellen Fragen. Sie wollen wissen, ob ich in letzter Zeit ungewöhnliche Lichter beobachtet habe oder Strahlung oder Zeitverlust. Ich überlege kurz, ob ich den Wolf erwähnen soll. Stattdessen frage ich, ob sie einen Kaffee möchten. Wenn ihr glaubt, dass ich mir das gerade ausgedacht habe, kann ich euch beruhigen. Denn es gibt tatsächlich einen Ort, an dem all diese Geschichten erzählt werden. Und genau um diesen Ort geht es heute. Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über Creatures, Crime und Mystery.
Wir erzählen von Geschichte, Gegenwart und Grenzbereichen. Mal real, mal unerklärlich.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was davon bleibt.
Wir sind Tim und Svea.
Und heute geht es auf die Skinwalker Ranch. Es hat sich nichts verändert im Gegensatz zur letzten Woche. Der Instagram-Account ist derselbe, die Homepage ist dieselbe. Ihr wisst, was zu tun ist. Letzte Woche haben wir den Skinwalker-Mythos kennengelernt und da liegt es doch ganz nahe, jetzt auf die gleichnamige Ranch zu gehen und herauszufinden, was die mit diesem Ding zu tun hat. Und das ist, ich spoilere noch nicht allzu viel, aber ihr habt im Intro schon gehört, die Skinwalker Ranch ist ja ein Ort, an dem einfach alles passiert, also wirklich einfach alles. Und ich kann sehr empfehlen, ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf die Folge mir nochmal mehrere Staffeln davon angeguckt. Die Geheimnisse der Skinwalker Ranch vom History Channel. Da gibt es, ich glaube, die Staffel 1, 4, 5, 6 gibt es bei Wow oder bei Sky. Und die zweite und ich glaube auch dritte, also bin mir nicht ganz sicher, aber die gibt es bei Prime zum Leihen und Kaufen. Vielleicht findet ihr sie noch woanders. Aber die Folgen sind auf jeden Fall draußen. Es ist sehr unterhaltsam. Die sind auf dieser Ranch und haben immer den Spectrum Analyzer dabei. Also super witzige Serie, wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt. Das ist so ein bisschen Ancient Aliens mäßig. Nennen wir es mal Infotainment. Man lernt natürlich auch ein bisschen was. Die sprechen auch darüber, über den Skinwalker-Mythos. Tatsächlich auch mit einem Native. Und es geht dann wirklich um alles. Also Cattle Mutilation, die Tierverstümmelungen, um UFOs. Angeblich fliegt, also alles, was darüber fliegt an Helikoptern, ist automatisch ein Blackhawk der Regierung und so weiter und so fort. Also es ist schon ein bisschen verschwörerisch angehaucht, aber ich finde es super witzig und super unterhaltsam, wenn man sich drauf einlassen möchte. Dann tut es gerne. Wir versuchen heute auf die Skinwalker Ranch zu kommen. Kennst du Orte, vielleicht auch hier aus Sweartown-Umgebung, wo angeblich immer Sachen passieren, weil alle dorthin ihre mystischen Erfahrungen projizieren?
Ihre mystischen, tatsächlich.
Also wir hatten ja schon mal, du hast ja schon mal erzählt von dem, was war es, ein Hexenhaus bei euch?
Ein Hexenhaus.
Oder wo die Frau angeblich eine Hexe sein soll und irgendwelche Berge mit der Wanderung.
Ja, das Heulenhaus.
Ach, Heulenhaus.
Ja, das, also vielleicht, ja, das kann ich mir schon vorstellen, das hat eine große Bedeutung. Da laufen ja die Heulen, das sind so ähnlich wie so Gnome. Da habe ich ja mal in einer Folge drüber gesprochen. Ja. Aber ich glaube, das hat jetzt eigentlich gar nicht so viel Bedeutung. Aber vielleicht bin ich auch in zu wenig esoterischen Kreisen unterwegs, dass das da eine Rolle spielt. Kennst du hier eine? Also, dann lad mich gerne ein, unsere Stadt besser kennenzulernen, wenn es hier was gibt. Oder ja, in Leipzig.
Ich weiß nicht, ich glaube, in Bochum war man viele Jahre, Jahrhunderte zu beschäftigt mit Arbeiten. Und nicht.
Ich habe mal keine Zeit für sowas.
Was natürlich alle haben, alle Städte mit Universitäten sind, ist der Geisterstudent, ne, der ewige Student, der nie seine Doktorarbeit fertig kriegt.
Also du?
Aber es ist dann immer so, dass immer, wenn er gerade fertig wird, dann kommt eine neue Forschung und er muss das mit einbauen und deswegen wird er nie fertig und soll halt in den Bibliotheken spuken. So, das ist so, das, also das hat, glaube ich, jede Uni einfach, ohne dass es jetzt. So wie die weiße Frau, die gibt's ja auch in allen Städten und an allen Straßenrändern.
Was?
Ja, machen wir mal eine Folge zu irgendwas. Mhm. Ja gut, aber dass wir jetzt hier nichts kennen, liegt vielleicht auch daran, dass alles auf der Skinwalker Ranch passiert. Also gehen wir doch mal auf die Ranch, schauen uns da mal ein bisschen um und ja, hinterher wissen wir dann vielleicht, ob da wirklich was passiert, was da passiert und ob es realistisch ist, dass es dort passiert. Die Ranch liegt im Nordosten des US-Bundesstaates Utah im Uinta County, einige Kilometer südöstlich von Fort Duchesne. Von Salt Lake City aus sind es mit dem Auto ungefähr 3 Stunden. Die letzte größere Stadt auf dem Weg ist Roosevelt. Danach führen kleinere Straßen durch flaches Weideland, vorbei an Farmen, vereinzelten Häusern und den Förderanlagen der regionalen Öl- und Gasindustrie. Wer hier eine abgeschiedene Ranch am Ende einer unberührten Wildnis erwartet, bekommt also nur einen Teil des Bildes. Die Gegend ist dünn besiedelt, aber keineswegs menschenleer. Straßen und Leitungen durchziehen die Landschaft, auf den Weiden stehen Rinder und am Horizont markieren Pumpen und Bohrtürme eine Industrie, die tief unter der Oberfläche des Beckens nach Rohstoffen sucht. Dieses Becken trägt den Namen Uinta Basin. Geschrieben übrigens ohne H, anders als das Uinta County, in dem wir uns befinden. Es erstreckt sich über den Nordosten Utahs und einen Teil des westlichen Colorado. Im Norden wird es von den Uinta Mountains begrenzt, einer Gebirgskette, die ungewöhnlicherweise nicht von Norden nach Süden, sondern überwiegend von Osten nach Westen verläuft. Nach Süden steigt das Land zum Tavaputs Plateau an. Dazwischen liegt eine breite, trockene Senke aus Hügeln, Flusstälern und offenen Ebenen. Vor ungefähr 50 Millionen Jahren befand sich hier ein großer See. In seinem Wasser und an seinen Ufern lagerten sich über lange Zeit Sand, Schlamm, Kalk und organisches Material ab. Daraus entstand unter anderem die Green River Formation, eine mächtige Schichtenfolge, die heute große Mengen Öl und Gas enthält. Seit den 1960er Jahren werden diese Lagerstätten intensiv genutzt. Das Uinta Basin ist deshalb nicht nur eine geografische Region, sondern eine der wichtigsten Förderlandschaften Utahs. Auch das Klima prägt den Ort. In den tiefer gelegenen Teilen des Beckens fallen teilweise weniger als 200 mm Niederschlag im Jahr. Die Sommer sind heiß und trocken. Die Winter können dagegen sehr kalt werden. Berge und Plateaus schließen das Basin auf mehreren Seiten ein. Bei bestimmten Wetterlagen bleibt kalte Luft über dem Talboden liegen, während wärmere Luft darüber zieht. Dann sammeln sich Nebel und Schadstoffe im Becken, manchmal über mehrere Tage. Die Landschaft wirkt offen, ist aber historisch und politisch alles andere als leer. Fort Duchesne ist heute der Verwaltungssitz der Ute Indian Tribe of the Uinta and Ouray Reservation. Die Stammesnation besteht aus 3 Gruppen. Der Uinta Band, der White River Band und der Uncompahgre Band. Dass sie heute gemeinsam in dieser Region leben, ist nicht das Ergebnis einer freiwilligen Wanderung. 1861 erklärte US-Präsident Abraham Lincoln einen Teil des Uinta Basin zur Reservation. Die Region galt aus Sicht vieler nicht-indigener Siedler damals als trocken, abgelegen und wirtschaftlich wenig interessant. In den folgenden Jahrzehnten wurden verschiedene Ute-Gruppen dorthin gedrängt. Angehörige der White River und der Uncompahgre Ute wurden nach Konflikten und Landnahmen in Colorado gewaltsam in das heutige Utah umgesiedelt. 1882 entstand zusätzlich die Ouray Reservation. Wenige Jahre später wurden beide Gebiete gemeinsam verwaltet. Die Reservation umfasste zeitweise mehrere Millionen Acres. Davon blieben jedoch nur ein Bruchteil in der Kontrolle der Ute. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts teilte die US-Regierung gemeinschaftlich genutztes Land in einzelne Parzellen auf. Flächen, die nach dieser Aufteilung angeblich übrig waren, wurden für nicht-indigene Siedler, Bergbau und andere Nutzung geöffnet. 1905 folgte im Uinta Basin ein regelrechter Landlauf. Das Ergebnis ist bis heute auf Karten sichtbar. Reservatsland, staatlich verwaltete Flächen und Privatgrundstücke liegen teilweise unmittelbar nebeneinander. Die historischen Grenzen der Uinta und Ouray Reservation umschließen ein großes Gebiet, doch innerhalb dieser Grenzen gehört längst nicht jedes Grundstück der Ute Tribe. Auch die Ranch, um die es heute geht, ist Privatbesitz. Diese Unterscheidung machen wir, weil Erzählungen über die Ranch ihre Umgebung später gern zu einer einheitlichen, geheimnisvollen Landschaft zusammenfassen. Dann ist pauschal von indigenem Land, einer Reservation oder einem angeblich seit Jahrhunderten gefürchteten Ort die Rede. Die tatsächliche Geschichte ist komplizierter. Hier leben unterschiedliche Gemeinschaften und die heutigen Besitzverhältnisse sind das Ergebnis von Umsiedlung, Landaufteilung und jahrzehntelangen juristischen Konflikten. Falls ihr unsere letzte Folge gehört habt, kennt ihr den Begriff Skinwalker bereits. Dort haben wir uns mit den Diné beschäftigt, die außerhalb ihrer Gemeinschaft meist als Navajo bezeichnet werden. Wir haben darüber gesprochen, wie eng ihre Überlieferungen mit Vorstellungen von Gemeinschaft, Verantwortung und dem richtigen Umgang mit Wissen verbunden sind. Ein Skinwalker ist in diesem Zusammenhang nicht einfach ein Monster, das irgendwo in der Wüste auf Beute wartet. Gemeint ist ein Mensch, dem zugeschrieben wird, Wissen und Fähigkeiten bewusst zum Schaden anderer einzusetzen. Die bekannten Geschichten über Tiergestalten, nächtliche Verfolgungen und übernatürliche Kräfte gehören zu diesem größeren kulturellen Zusammenhang. Erst außerhalb der Diné-Kultur wurde daraus zunehmend eine frei bewegliche Horrorkreatur. Die Diné und die Ute sind jedoch keine austauschbaren Bezeichnungen für dieselbe indigene Bevölkerung. Es handelt sich um unterschiedliche Nationen mit eigenen Sprachen, Geschichten und Traditionen. Die Navajo Nation erstreckt sich hauptsächlich über Arizona und New Mexico sowie einen Teil des südöstlichen Utah. Die Ranch bei Fort Duchesne liegt deutlich weiter nördlich, in einer Region, die historisch und politisch vor allem mit den Ute verbunden ist. Damit haben wir zunächst einen realen Ort. Ein privates Weideland in einem trockenen geologischen Becken, umgeben von Landwirtschaft, Förderanlagen und einer Landschaft, deren heutige Grenzen von Vertreibung und Landverlust geprägt wurden. Noch ist es einfach eine Ranch. Doch das verändert sich bald. Als Terry und Gwen Sherman die Ranch 1994 kaufen, suchen sie keinen Ort für paranormale Forschung. Sie wollen einen landwirtschaftlichen Betrieb aufbauen. Das Grundstück umfasst nach den damaligen Berichten rund 480 Acres, also ungefähr 194 Hektar, und liegt südlich von Fort Duchesne zwischen den Orten Renlet und Ballard. Die Ranch hatte zuvor mehrere Jahre weitgehend leer gestanden. Das Wohnhaus musste renoviert werden, Zäune und Weiden sollten wieder genutzt werden und die Familie zog mit ihren beiden Kindern und einer Rinderherde auf das Gelände. Gwen Sherman stammt aus dem Uinta Basin. Terry war als 17-Jähriger aus Arizona in die Region gekommen. Gegenüber der Deseret News beschrieben sie den Kauf später nicht als Abenteuer, sondern als Rückzug. Sie hätten einen ruhigen Ort gesucht, an dem sie mit ihrer Familie und ihren Tieren weitgehend für sich sein konnten. Einen bekannten Hang zu UFO-Forschung oder paranormalen Themen erwähnt der erste Bericht nicht. Was sich daraus allerdings nicht ableiten lässt, ist, dass beide grundsätzlich skeptisch gewesen seien. Belegt ist nur, die Ranch wurde zunächst als landwirtschaftlicher Betrieb gekauft, nicht als Untersuchungsort. Was danach geschieht, kennen wir zunächst fast ausschließlich aus den Aussagen der Shermans. Es existiert kein lückenloses Tagebuch, kein öffentlich zugängliches Archiv aller Vorfälle und keine unabhängige Messreihe aus dieser ersten Phase. Die wichtigste zeitnahe Quelle ist ein Artikel des Journalisten Zach Van Eyck, der am 30. Juni 1996 in der Zeitung Deseret News erscheint. Unter der Überschrift Frequent Flyers berichten Terry und Gwen Sherman dort erstmals ausführlich und unter ihrem wirklichen Namen über das, was sie nach eigener Aussage seit dem Frühjahr 1995 auf der Ranch erlebt haben. Der Zeitpunkt ist auffällig. Der Artikel erscheint wenige Tage vor dem amerikanischen Kinostart von Independence Day, mitten in einer neuen Welle öffentlicher UFO-Begeisterung. Van Eyck eröffnet seinen Text entsprechend mit Außerirdischen, Hollywood und der Frage, warum Wesen, die angeblich nicht existieren, in der amerikanischen Kultur überall auftauchen. Dann wechselt er nach Utah, zu einer Familie, die sich nach eigener Darstellung wünscht, dass die unbekannten Besucher endlich einen anderen Ort finden. Der früheste konkrete Vorfall, den die Shermans in diesem ersten Bericht zeitlich einordnen, findet im April 1995 statt. Terry geht nach draußen, weil auf einer Weide südlich des Hauses eine Kuh kalbt. Dort bemerkt er Lichter und hält sie zunächst für Scheinwerfer von Quads oder anderen Freizeitfahrzeugen. Erst als sich die Lichter über etwa 12 bis 15 Meter hohe Pappeln bewegen, verwirft er diese Erklärung. In seiner Darstellung beginnt die Geschichte also nicht mit einem riesigen Wolf oder einem Portal, sondern mit einer Beobachtung, für die er zunächst eine alltägliche Ursache annimmt. Die Shermans berichten von ungefähr 15 Monaten ungewöhnlicher Ereignisse. Sie unterscheiden drei wiederkehrende Arten fliegender Objekte. Ein kleines, kastenförmiges Fluggerät mit weißem Licht, ein etwa 12 Meter langes Objekt und ein sehr großes Gefährt, dessen Ausdehnung sie mit mehreren Footballfeldern vergleichen. Andere Lichter sollen aus orangefarbenen, kreisförmigen Öffnungen am Himmel erschienen sein. Terry und sein Sohn erzählen außerdem von einem Objekt, das auf ihre Armbewegungen mit drei Lichtsignalen reagiert habe. Zwei Beobachtungen sollen sie auf Video aufgenommen haben. Die Aufnahmen lieferten allerdings keinen öffentlich überprüfbaren Nachweis über Herkunft, Größe oder Entfernung der beobachtbaren Lichter. Dazu kommen Geschichten, die sich nicht mehr nur am Himmel abspielen. Terry Sherman berichtet von männlichen Stimmen, die über einem Feld in einer unbekannten Sprache gesprochen hätten, obwohl niemand zu sehen gewesen sei. Die Hunde hätten panisch reagiert. Auf den Weiden habe die Familie kreisförmig niedergedrücktes Gras und ungewöhnliche Vertiefungen im Boden entdeckt. Außerdem verbindet Sherman die Sichtungen mit dem Tod oder dem Verschwinden von insgesamt 7 Rindern. 4 Tiere seien spurlos verschwunden, 3 weitere tot und teilweise verstümmelt aufgefunden worden. Für einen Viehbetrieb waren diese Verluste nicht nur unheimlich, sondern finanziell spürbar. Terry Sherman erklärte, betroffen seien ausgerechnet einige seiner besten Tiere gewesen. Die Familie habe ihre Reitpferde bei der Suche nach verschwundenen Rindern beinahe erschöpft, bevor sie zu der Überzeugung gelangt sei, dass die Tiere nicht einfach durch einen beschädigten Zaun entkommen waren. Auch das bleibt ihre Interpretation. Der wirtschaftliche Verlust selbst erklärt aber, warum die Vorfälle für sie nicht bloß merkwürdige Geschichten am Himmel waren. Diese Zahlen stammen übrigens aus der Darstellung der Familie. Gerade an diesem Punkt liefert der ursprüngliche Zeitungsartikel eine wichtige Gegenprüfung. Weder das Sheriff's Department des Uinta County noch der Sheriff des benachbarten Duchesne County konnten gegenüber der Zeitung entsprechende Meldungen aus dem genannten Zeitraum bestätigen. Die Shermans erklärten, sie hätten die Vorfälle nicht offiziell angezeigt, weil andere Rancher ihnen gesagt hätten, solche Meldungen führten ohnehin zu keinem Ergebnis. Damit bleibt ein Problem, das die Geschichte bis heute begleitet. Die Berichte sind detailliert, aber ein großer Teil der zeitnahen behördlichen Dokumentationen, mit der man sie unabhängig prüfen könnte, existiert nicht. Auch innerhalb der frühen Berichterstattung bleibt die Zahl der verlorenen Tiere nicht konstant. Im Juni 1996 spricht der erste Artikel von 4 verschwundenen und 3 tot aufgefundenen Rindern. 10 Monate später ist bereits von 3 getöteten und mindestens 7 verschwundenen Rindern die Rede. Der spätere Bericht ergänzt außerdem einen Vorfall, der im ersten Artikel nicht vorkommt. 3 Hunde der Familie seien einer kleinen leuchtenden Kugel in ein Waldstück gefolgt und nicht zurückgekehrt. Am nächsten Morgen habe die Familie dort 3 verbrannte Kreise gefunden. Laut dieser späteren Darstellung gab gerade das Verschwinden der Hunde den Ausschlag zum Verkauf. Damit ist nicht entschieden, welche Fassung richtig ist. Möglich sind weitere Verluste nach dem ersten Interview, ungenaue Wiedergaben oder eine schrittweise Ergänzung der Erzählung. Entscheidend ist erstmal, dass die öffentliche Geschichte bereits innerhalb ihres ersten Jahres wächst. Wer die Ranch rekonstruiert, darf die verschiedenen Zahlen und Vorfälle deshalb nicht so behandeln, als stammten sie aus einem einzigen, unveränderten Bericht. Das bedeutet nicht automatisch, dass die Shermans bewusst falsche Angaben machen. Es bedeutet zunächst nur, dass wir zwischen einem Erlebnisbericht und einem belegten Ereignis unterscheiden müssen. Dass jemand ehrlich überzeugt ist, etwas Außergewöhnliches beobachtet zu haben, beantwortet noch nicht die Frage, was tatsächlich beobachtet wurde. Genau diese Trennung zwischen Aufrichtigkeit und Verlässlichkeit gehört später auch zu den Grundproblemen staatlicher UAP-Untersuchungen. Das heutige All Domain Anomaly Resolution Office weist ausdrücklich darauf hin, dass glaubwürdige Personen Sinneseindrücke trotzdem falsch einordnen oder erinnern können. Schon Van Eycks erster Artikel enthält deshalb eine skeptische Stimme. Barry Carr vom damaligen Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal erklärt, dass Menschen selbstverständlich unbekannte Dinge am Himmel sehen können. unbekannt bedeutet jedoch zunächst nur, dass eine Beobachtung mit den vorhandenen Informationen nicht identifiziert werden könne. Augenzeugenaussagen allein reichten nicht, um daraus außerirdische Fluggeräte abzuleiten. Diese Einordnung steht bereits 1996 neben den spektakulären Schilderungen der Familie. Die Ranch-Geschichte beginnt also nicht erst später als Konflikt zwischen Glaube und Skepsis. Dieser Konflikt steckt schon im ersten öffentlichen Bericht. Trotz dieser Einschränkungen verbreitet sich der Artikel schnell. Die Associated Press übernimmt die Geschichte, Radiosendungen und Fernsehformate greifen sie auf und aus einer privaten Ranch im Uinta Basin wird innerhalb weniger Wochen ein national bekanntes UFO-Thema. Eine wichtige Rolle spielt dabei nicht nur, was die Familie erzählt, sondern wie viele unterschiedliche Motive bereits in ihrer Darstellung zusammenkommen. Flugobjekte, verschwundene Tiere, kreisförmige Bodenveränderungen, körperlose Stimmen und Öffnungen am Himmel. Die Ranch wird von Beginn an nicht mit einem einzelnen Phänomen verbunden. Sie erscheint bereits in der ersten großen Veröffentlichung als ein Ort, an dem mehrere Kategorien des Unerklärlichen zusammentreffen. Einer der Leser, auf die diese Geschichte trifft, ist Robert Thomas Bigelow. Bigelow ist 1996 ein erfolgreicher Immobilienunternehmer aus Las Vegas. Sein Vermögen stammt vor allem aus Apartmentanlagen und Budget-Hotels. Gleichzeitig beschäftigt ihn die Frage nach UFOs und außergewöhnlichen Phänomenen seit seiner Kindheit. In einem Interview von 1998 erzählte er, seine Großeltern hätten während einer Autofahrt ein brennend wirkendes Licht beobachtet, das auf ihr Fahrzeug zugerast und kurz vor einem Zusammenstoß rechtwinklig abgedreht sei. Bigelow war bei diesem Ereignis nicht anwesend, aber die Erzählung habe ihn nachhaltig geprägt. Ab 1988 begann er nach eigener Aussage, eigenes Geld in die private Erforschung von UFO-Berichten zu investieren. 1995 gründete er in Las Vegas das National Institute for Discovery Science, kurz NIDS. Der Name klingt bewusst nüchtern. NIDS soll Themen untersuchen, die etablierte wissenschaftliche Einrichtungen meist meiden. Unbekannte Flugobjekte, ungewöhnliche Tierverstümmelungen und die Frage, ob Bewusstsein den körperlichen Tod überdauern könnte. Bigelow finanziert das Institut aus seinem Privatvermögen und stellt ein Beratungsgremium aus Wissenschaftlern, Medizinern, ehemaligen Militärangehörigen und Geheimdienstmitarbeitern zusammen. Zu den öffentlich bekannten Beteiligten gehören der Biochemiker Colm Kelleher sowie der pensionierte US Army Officer John Alexander, der bei NIDS als Verbindungsmann für wissenschaftliche Fragen auftritt. Für Bigelow besitzt die Sherman Ranch einen entscheidenden Vorteil gegenüber gewöhnlichen UFO-Berichten. Eine Sichtung am Himmel ist meist nach Sekunden oder Minuten vorbei. Wenn Forschende eintreffen, bleibt ihnen nur die Aussage der Zeugen. Die Ranch verspricht dagegen einen festen Ort, an dem sich die gemeldeten Ereignisse angeblich wiederholen. Man könnte Kameras aufstellen, Sensoren installieren, Tiere beobachten und jederzeit Personal vor Ort halten. Aus einer Sammlung vergangener Berichte könnte ein kontrollierbares Forschungsumfeld werden. Im September 1996 kauft Bigelow die Ranch. Der häufig genannte Kaufpreis beträgt $200.000. Zeitgenössig sicher belegt ist vor allem, dass der Erwerb rund 3 Monate nach dem ersten Deseret News-Artikel erfolgt. Terry Sherman bleibt zunächst als Verwalter auf dem Gelände, darf aufgrund einer Vertraulichkeitsvereinbarung jedoch nicht mehr frei mit Medien über die Vorgänge sprechen. Bigelow lässt ein Beobachtungsgebäude errichten und stationiert 2 Wissenschaftler sowie einen Tierarzt auf dem Grundstück. Nach einem Bericht vom Dezember 1996 ist die Ranch rund um die Uhr besetzt. Von nun an verändert sich die Geschichte grundlegend. Bis zu diesem Punkt gibt es eine Familie, ihre Aussagen und einige journalistische Berichte. Nun kommt ein finanzstarker Besitzer hinzu, der das Gelände ausdrücklich als Untersuchungsort erwirbt. Zäune, Kameras, Personal und Verschwiegenheitsvereinbarungen verleihen der Ranch den Charakter eines abgeschlossenen Labors. Gleichzeitig verschwindet ein erheblicher Teil dessen, was dort untersucht wird, aus der öffentlichen Kontrolle. Die ersten Ergebnisse sind ernüchternd. Im April 1997 berichtet Zack Van Eyck erneut über die Ranch. John Alexander erklärt ihm, das NIDS-Team habe bis dahin weder die von den Shermans beschriebenen Fluggeräte noch Tierverstümmelungen oder andere bedeutende Ereignisse dokumentiert. Es habe einige kleinere Beobachtungen gegeben, aber nichts, hinter das man sich wissenschaftlich stellen könnte. Auch das Uinta County Sheriff's Office habe seit dem Eigentümerwechsel keine ungewöhnlichen Vorkommnisse auf der Ranch gemeldet bekommen. Dieser kleine Zwischenstand ist insofern wichtig, weil spätere Darstellungen die NIDS-Phase oft als beinahe ununterbrochene Abfolge spektakulärer Vorfälle erzählen. Der zeitnahe Bericht zeigt ein anderes Bild. Ein Forschungsteam wartet, misst und beobachtet und hat zunächst nichts Belastbares vorzuweisen. 1998 äußert sich Bigelow vorsichtiger, aber deutlich offener. Gegenüber der Deseret News bestätigt er, dass ungewöhnliche Flugaktivitäten und rätselhafte Tierverluste in der Region weiterhin vorkämen. Gleichzeitig verweigert er konkrete Angaben zu einzelnen Ereignissen und erklärt, Schlussfolgerungen seien verfrüht. NIDS bietet Ranchern der Umgebung an, ungewöhnlich veränderte Tiere kostenlos tiermedizinisch untersuchen zu lassen. Bigelow betont außerdem, sein Team habe keine Belege dafür, dass staatliche Stellen an der Ranch oder vergleichbaren Orten beteiligt seien. So entsteht eine eigentümliche Situation. Einerseits beruft sich NIDS auf wissenschaftliche Methodik, andererseits bleiben Versuchsaufbau, vollständige Datenbestände, Fehlmessungen und negative Ergebnisse weitgehend unveröffentlicht. Einzelne Untersuchungen gelangen später an die Öffentlichkeit, darunter ein Bericht über den ungewöhnlichen Tod einer Kuh im Jahr 1998. Eine systematische, fachbegutachtete Veröffentlichung der gesamten Ranch-Forschung erscheint jedoch nicht. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das ein entscheidender Unterschied. Kameras, Sensoren und akademische Titel machen aus einer Untersuchung noch keine belastbare Studie. Dafür müssten Methoden nachvollziehbar beschrieben, Rohdaten zugänglich gemacht, alternative Erklärungen geprüft und Ergebnisse von unabhängigen Fachleuten kontrolliert werden. Bei NIDS bleibt die Ranch im Wesentlichen ein privat finanziertes Projekt mit wissenschaftlich ausgebildeten Beteiligten, aber ohne die Transparenz, die eine externe Bewertung ermöglichen würden. 2004 beendet Bigelow das NIDS. Auf der damaligen Website erklärt die Organisation, man habe sie in eine inaktive Phase versetzt, weil es nicht mehr genügend neue Fälle gäbe, die eine weitere Arbeit der bestehenden Form rechtfertigten. NIDS hatte fast ein Jahrzehnt bestanden. Eine abschließende wissenschaftliche Gesamtauswertung der Ranch-Untersuchungen wurde bei der Auflösung nicht veröffentlicht. Ein Jahr später ändert sich das. Am 6. Dezember 2005 erscheint das Buch Hunt for the Skinwalker. Science confronts the unexplained at a remote ranch in Utah. Verfasst wird es von Colm A. Kelleher und George Knapp. Kelleher war als Biomechaniker und NIDS-Projektleiter direkt an den Untersuchungen beteiligt. Knapp ist ein Fernsehjournalist aus Las Vegas, der seit den späten 1980er Jahren intensiv über Area 51, UFOs und geheime Militärprojekte berichtet. Das Buch hat 320 Seiten und erscheint bei Paraview Pocket Books, einem Imprint von Simon & Schuster. Die Familie Sherman erhält darin Pseudonyme. Terry wird zu Tom Gorman, Gwen zu Ellen. Dadurch verschwimmen in der späteren Rezeption zwei Versionen derselben Geschichte. Zeitgenössische Zeitungsberichte nennen die Shermans. Das Buch und viele darauf beruhende Texte sprechen von den Gormans. Es handelt sich nicht um zwei Familien und auch nicht um zwei aufeinanderfolgende Eigentümer, sondern um dieselben Personen unter unterschiedlichen Namen. Schon vor dem Buch kommen neue Episoden hinzu, die im ersten öffentlichen Bericht fehlen. Ein Artikel von 1997 verweist etwa auf ein späteres Magazininterview, in dem Terry Sherman von blutbefleckter Bettwäsche und kleinen Verletzungen an den Daumen in der letzten Nacht der Familie auf der Ranch erzählt haben soll. Unabhängig dokumentiert ist dieser Vorfall nicht. Er zeigt aber, dass die Ranch-Geschichte bereits vor Hunt for the Skinwalker nicht abgeschlossen war, sondern mit jedem neuen Interview weiteres Material aufnahm. Hunt for the Skinwalker erweitert die öffentliche Geschichte erheblich. Das Buch verbindet die ursprünglichen Aussagen der Familie mit den späteren Berichten des NIDS-Teams und ordnet sie zu einer umfassenden Chronik. Darin treten nun riesige wolfsähnliche Tiere, kugelförmige Lichter, angebliche Portale, große dunkle Gestalten, poltergeistartige Vorgänge und schwer erklärbare Verletzungen nebeneinander auf. Viele der heute bekanntesten Ranch-Geschichten erreichen ein großes Publikum nicht durch die Artikel von 1996, sondern durch dieses Buch. Das ist zugleich seine Stärke und seine Grenze als Quelle. Kelleher besitzt unmittelbare Kenntnisse aus dem NIDS-Projekt. Knapp kann auf Interviews und journalistische Recherchen zurückgreifen. Das Buch dokumentiert deshalb Material, das sonst kaum zugänglich wäre. Gleichzeitig stammt es von zwei Autoren, die dem Untersuchungsprojekt selbst nahestehen. Es ist keine unabhängige Evaluation der NIDS-Arbeit. Außerdem werden zahlreiche Vorgänge erzählerisch rekonstruiert, ohne dass Leserinnen und Leser jeweils die vollständigen Messdaten, Originalprotokolle oder unabhängige Gegenprüfungen einsehen können. Mit dem Buch erhält die Ranch nicht nur einen größeren Mythos, sie erhält auch den Namen, unter dem sie international bekannt werden wird. Warum gerade dieser Begriff gewählt wird und wie belastbar die angebliche Verbindung zu lokalen indigenen Überlieferungen ist, klären wir später. Für den Moment ist entscheidend, spätestens 2005 wird aus der ehemaligen Sherman Ranch die Skinwalker Ranch. Nicht nur als Grundstück, sondern als Marke für ein ganzes Bündel außergewöhnlicher Behauptungen. Nach dem Ende von NIDS hätte die Geschichte an diesem Punkt langsam auslaufen können. Stattdessen wechselt sie wenige Jahre später von privater Forschung in einen staatlich finanzierten Zusammenhang. 2007 und 2008 interessieren sich Mitglieder des US-Senats für Berichte über unbekannte Flugobjekte und mögliche zukünftige Luftfahrttechnologien. Eine zentrale Rolle spielt Harry Reid, demokratischer Senator aus Nevada und damaliger Mehrheitsführer im Senat. Reid kennt Bigelow seit Jahren. Gemeinsam mit den Senatoren Ted Stevens aus Alaska und Daniel Inouye aus Hawaii unterstützt er eine Finanzierung, mit der die Defense Intelligence Agency langfristige und neuartige Bedrohungen im Bereich der Luft- und Raumfahrt untersuchen soll. Aus den Verteidigungshaushalten für 2008 und 2010 werden insgesamt 22 Millionen Dollar bereitgestellt. Die Defense Intelligence Agency richtet dafür 2009 das Advanced Aerospace Weapon System Applications Program ein, kurz AAWSAP. Den Auftrag erhält Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, kurz BAASS. Ein Unternehmen aus Robert Bigelows Firmenumfeld. Der offizielle Auftrag ist breiter, als spätere Schlagzeilen über ein geheimes UFO-Programm vermuten lassen. AAWSAP soll mögliche technische Entwicklungen untersuchen, die langfristig militärisch relevant werden könnten. Dazu gehören 12 Themenfelder, unter anderem neuartige Auftriebssysteme, fortgeschrittene Antriebskonzepte, ungewöhnliche Materialien, Steuerungstechnologien und Verfahren zur Verringerung erkennbarer Signaturen. Das Programm produziert eine Reihe sogenannter Defense Intelligence Reference Documents über Themen wie Warp-Antriebe, Wurmlöcher, programmierbare Materie, Kernfusion oder die biologischen Auswirkungen ungewöhnlicher Felder. Diese Arbeiten sind Zukunftsstudien. Sie untersuchen theoretische Möglichkeiten, nicht den Nachweis vorhandener außerirdischer Technik. Die später veröffentlichten Unterlagen wurden nach Einschätzung des Pentagon nicht umfassend fachbegutachtet. UFO-Untersuchungen stehen nicht ausdrücklich im ausgeschriebenen Aufgabenprofil. Trotzdem nutzt BAASS das Programm mit Zustimmung des zuständigen DIA-Managers auch für UAP-Fälle. Mitarbeitende sammeln ältere Berichte, überprüfen Fälle aus Project Blue Book, interviewen Zeugen und entwickeln Konzepte für Labore, in denen angeblich geborgene Materialien untersucht werden könnten. Und sie kehren zur Ranch zurück. Der offizielle historische Bericht des All Domain Anomaly Resolution Office aus dem Jahr 2024 bestätigt, dass AAWSAP bzw. der beauftragte private Dienstleister ein angebliches Zentrum von UAP und paranormalen Aktivitäten auf einem Grundstück in Utah untersuchte, das dem Leiter des Unternehmens gehörte. Gemeint ist Bigelow's Ranch. Untersucht wurden demnach nicht nur Flugobjekte, sondern auch Berichte über Schattenfiguren, Kreaturen, Remote Viewing und Anomalien des menschlichen Bewusstseins. Zeitweise war sogar geplant, Personen mit angeblichen medialen Fähigkeiten einzusetzen, um vermeintlich interdimensionale Erscheinungen zu untersuchen. ARO, also das All Domain Anomaly Resolution Office, hält zugleich fest, dass die DIA diese konkreten paranormalen Arbeiten weder verlangt noch ausdrücklich genehmigt hatte. Damit erhält die Ranch erstmals tatsächlich eine Verbindung zu einem staatlich finanzierten Programm. Diese Verbindung ist real, sie bedeutet aber nicht, dass das Pentagon die paranormalen Behauptungen bestätigt hätte. Der Staat finanzierte einen Auftrag an ein Bigelow-Unternehmen. Dieses Unternehmen verwendete einen Teil seiner Arbeit auch auf Bigelows eigenem Grundstück. Das staatliche Geld in die Untersuchung floss, ist belegt. Dass die gemeldeten Phänomene dadurch wissenschaftlich bewiesen wurden, ist es nicht. Genau an dieser Stelle werden die ganzen Abkürzungen noch komplizierter. Denn neben AAWSAP taucht ein zweites Kürzel auf. AATIP, das Advanced Aerospace Threat Identification Program. In Medienberichten werden AAWSAP und AATIP häufig wie zwei klar aufeinanderfolgende Pentagon-Programme dargestellt. Selbst offizielle Dokumente haben beide Namen teilweise austauschbar benutzt. Nach der historischen Darstellung von Arrow war AAWSAP jedoch das formale, finanzierte DIA-Programm. AATIP war kein eigenständiges offizielles Programm mit einem separaten Budget. Nach dem Ende von AAWSAP verwendeten einige Personen innerhalb des Verteidigungsministeriums den Namen AATIP für eine informelle Gruppe, die neben ihren eigentlichen Aufgaben militärische UAP-Berichte sammelte und prüfte. Falls ihr noch folgen könnt, AAWSAP bezeichnet den Vertrag, das Budget, die beauftragte Firma und die zwischen 2009 und 2012 erstellten Arbeiten. AATIP bezeichnet später vor allem eine informelle Fortsetzung des Interesses an militärischen UFO-Beobachtungen. Wer beide Begriffe unterschiedslos verwendet, vermischt eine dokumentierte Beschaffungsmaßnahme mit einer wesentlich weniger klar organisierten Folgeaktivität. 2009 versucht Harry Reid, AAWSAP als sogenanntes Special Access Program besonders zu schützen. In einem Schreiben an den stellvertretenden Verteidigungsminister William Lynn beantragt er zusätzliche Geheimhaltungsmaßnahmen. Das Verteidigungsministerium lehnt dies ab. Der damalige Undersecretary of Defense for Intelligence, James Clapper, sieht keine ausreichende Begründung. Auch das ist wichtig. Das Programm war nicht jenes tief abgeschottete Geheimprojekt, zu dem es später häufig erklärt wurde. 2012 endet AAWSAP nach Abschluss der vereinbarten Lieferungen. Arrow nennt Bedenken innerhalb von DIA und Verteidigungsministerium als Grund, warum das Programm nicht fortgesetzt wurde. Die Unterstützer versuchen anschließend erfolglos beim Department of Homeland Security ein Nachfolgeprojekt mit dem Namen Kona Blue zu etablieren. Es kommt nie als operatives Programm zustande. Was bleibt also nach fast zwei Jahrzehnten? 1994 kauft eine Familie eine Ranch. 1996 erzählt sie einer Zeitung von UFOs, verschwundenen Rindern und Stimmen aus der Luft. Wenige Monate später kauft ein Unternehmer das Grundstück, errichtet eine private Forschungsstation und schottet die Ergebnisse weitgehend ab. 2005 verwandeln ein beteiligter Wissenschaftler und ein Journalist diese Jahre in ein Buch. Ab 2009 fließen schließlich Millionen aus einem amerikanischen Nachrichtendienst in ein Programm, dessen Auftrag eigentlich zukünftige Luft- und Raumfahrttechnologien betrifft, dessen Vertragspartner aber auch die Ranch und ihre paranormalen Berichte untersuchen lässt. An jedem dieser Übergänge wächst die Autorität der Story. Von Zeugenaussage zu Zeitungsartikel, zu Forschungsprojekt, zu Buch, zu Regierungsauftrag. Doch Autorität ist nicht dasselbe wie Beweis. Ein Bericht wird nicht wahrer, weil ein Millionär ihn untersucht. Eine Untersuchung wird nicht automatisch wissenschaftlich, weil Messgeräte aufgestellt werden. Und eine Behauptung wird nicht bestätigt, nur weil staatliches Geld in ihre Nähe gelangt. Gerade deshalb ist die Ranch ein ungewöhnlich gutes Beispiel dafür, wie sich ein Ort verändert, wenn immer neue Institutionen, Medien und Personen ihre eigenen Fragen auf ihn richten. Denn solche Orte gibt es nicht nur in Utah.
Es gibt Orte, an denen sich im Laufe der Zeit immer mehr unerklärliche Geschichten sammeln. Anfangs steht dort vielleicht nur eine einzige ungewöhnliche Beobachtung. Einige Jahre später kommen weitere hinzu. Dann noch mehr. Irgendwann scheint derselbe Ort plötzlich für UFOs, Geister, Kryptiden, rätselhafte Lichter oder andere Phänomene gleichermaßen bekannt zu sein. Ist das Zufall? Ein Beispiel kennen wir bereits aus unserer Folge 23 über den Mothman. In Point Pleasant begann alles mit Berichten über ein großes, geflügeltes Wesen. Doch schon kurze Zeit später tauchten in denselben Erzählungen auch UFOs, seltsame Lichter, rätselhafte Besucher und Verschwörungstheorien auf. Aus einer lokalen Geschichte entwickelte sich nach und nach ein ganzer paranormaler Erzählraum. An anderen Orten verläuft dieser Prozess etwas anders. Im norwegischen Hesdalen stehen bis heute ungewöhnliche Lichterscheinungen im Mittelpunkt. Gerade weil dieses Phänomen wissenschaftlich untersucht wird, existieren heute verschiedene Erklärungsansätze. Von bislang unbekannten Naturprozessen bis hin zu außerirdischen Besuchern. Der Hoyabatschu-Wald, In Rumänien war ursprünglich vor allem Teil regionaler Sagen und Erzählungen. Heute gilt er international als einer der bekanntesten Spukwälder Europas. Wer sich mit dem Ort beschäftigt, stößt auf Berichte über Geister, UFOs, Zeitverlust, elektromagnetische Anomalien und rätselhafte Wesen. Häufig nebeneinander und ohne klare Trennung. Noch deutlicher wird dieser Mechanismus beim sogenannten Bridgewater Triangle im US-Bundesstaat Massachusetts. Dort entwickelt sich der Mythos sogar in umgekehrter Richtung. Nicht eine einzelne Geschichte wurde immer größer. Stattdessen fasste der Kryptozoologe Lauren Coleman in den 1970er Jahren zahlreiche bereits existierende Berichte aus derselben Region über Bigfoot, Geister, Phantomtiere, UFOs und weitere Phänomene unter einem gemeinsamen Namen zusammen. Erst dadurch entstand überhaupt die Vorstellung eines einzigen geheimnisvollen Ortes. Mit genau solchen Entwicklungen beschäftigt sich die Folkloreforschung seit Jahrzehnten. Der amerikanische Soziologe Gary Allen Fine beschreibt moderne Legenden nicht als starre Geschichten mit einem festen Anfang und Ende. Sie verändern sich fortlaufend. Neue Berichte werden aufgenommen, ältere Details verschwinden. Erzählungen werden ergänzt und umgedeutet und mit anderen Geschichten verknüpft. Legenden sind deshalb keine abgeschlossenen Texte, sondern soziale Prozesse, die sich durch Kommunikation ständig weiterentwickeln. Ein weiterer wichtiger Begriff stammt von den Folkloristinnen Diane Goldstein, Sylvia Engrider und Jenny Banks Thomas. Legend Tripping. Gemeint sind Menschen, die Orte besuchen, weil sie bereits von Legenden umgeben sind. Der Besuch dient nicht immer nur dem Sightseeing. Viele möchten den Ort selbst erleben, die Geschichten überprüfen oder hoffen sogar auf eine eigene, ungewöhnliche Erfahrung. Erzählen sie anschließend von einem seltsamen Licht, einem unerklärlichen Geräusch oder einer unheimlichen Atmosphäre, wird ihre Erfahrung Teil der bestehenden Überlieferung. Der Ort hält dadurch eine weitere Geschichte. Gleichzeitig beeinflussen bereits bekannte Geschichten auch die Art, wie neue Erfahrungen gedeutet werden. In der Folkloreforschung wird dieser Zusammenhang unter anderem mit dem Begriff Ostension beschrieben. Gemeint ist das Wechselspiel zwischen Erzählung und Wirklichkeit. Menschen kennen die Geschichten eines Ortes bereits, bevor sie ihn besuchen. Machen sie dort eine ungewöhnliche oder mehrdeutige Erfahrung, wird diese häufig im Rahmen der bekannten Legenden interpretiert und weitererzählt. So bleibt ein ungewöhnliches Licht nicht einfach ein ungewöhnliches Licht. Es wird zu einem weiteren Licht an genau diesem Ort. Ein unbekanntes Tier wird mit bereits erzählten Wesen in Verbindung gebracht. Ein technischer Defekt mit angeblichen elektromagnetischen Anomalien. Unterschiedliche Beobachtungen werden dadurch nicht unabhängig voneinander erzählt, sondern Teil desselben Erzählraums. Mit der Zeit sammelt ein Ort deshalb oft nicht nur eine Art von Geschichte, stattdessen überlagern sich verschiedene Erzähltraditionen. UFOs, Geister, Kryptiden, rätselhafte Lichter oder Zeitphänomene stehen nebeneinander und werden als unterschiedliche Erscheinungsformen desselben geheimnisvollen Ortes verstanden. Es entsteht ein Rückkopplungseffekt. Der Ruf eines Ortes zieht Besucher, Forschende, Journalistinnen und Journalisten oder Mystery-Enthusiasten an. Neue Beobachtungen und Erlebnisse werden weitererzählt, mit bereits bekannten Geschichten verknüpft und verstärken wiederum den Ruf des Ortes. Dadurch wächst ein solcher Erzählraum oft über Jahrzehnte weiter. Die Folkloreforschung versucht dabei ausdrücklich nicht zu entscheiden, ob einzelne Erlebnisse wahr oder falsch sind. Ihr Untersuchungsgegenstand sind die Geschichten selbst. Wie entstehen sie? Warum verbreiten sie sich? Weshalb sammeln sich bestimmte Erzählungen immer wieder an denselben Orten, während andere längst in Vergessenheit geraten? Mit dieser Frage im Hinterkopf kehren wir jetzt zurück nach Utah.
Im April 2016 wechselt die Ranch erneut den Besitzer. Robert Bigelow verkauft das Gelände an eine Gesellschaft mit dem Namen Adamantium Real Estate. Hinter ihr steht Brandon Fugel, ein Immobilienunternehmer aus Utah, der zu diesem Zeitpunkt zu den einflussreichsten Akteuren auf dem Gewerbeimmobilienmarkt der Region gehört. Er ist Mitgründer von Coldwell Banker Commercial Advisors und wird später Chairman von Colliers in Utah. Mit paranormaler Forschung ist sein öffentliches Berufsleben bis dahin nicht verbunden. Genau deshalb hält er seinen Namen zunächst aus der Geschichte raus. Fugel kauft die Ranch nicht spontan. Nach seiner eigenen Darstellung trifft er Robert Bigelow erstmals im Juni 2015, um über das Gelände und die dortigen Untersuchungen zu sprechen. Im folgenden April geht die Ranch an Adamantium Real Estate über. Der Kaufpreis wurde nicht offiziell veröffentlicht, häufig kursieren rund 4,5 Millionen Dollar, doch diese Zahl stammt aus späteren Berichten und ist nicht durch eine öffentlich zugängliche Vertragsunterlage bestätigt. Gesichert sind der Eigentumswechsel im Jahr 2016 und Fugels Rolle hinter der Gesellschaft. Seine Motivation beschreibt Fugel später nicht als normale Immobilieninvestition. Die Ranch werde keine sinnvolle Rendite abwerfen, erklärt er in Interviews. Er betrachte sie als wissenschaftliches Projekt und als Möglichkeit, Fragen zu untersuchen, die ihn seit seiner Jugend beschäftigten. Ob Menschen allein im Universum sind und ob die Wirklichkeit mehr umfasst als das, was sich im Alltag beobachten lässt. Das ist eine persönliche Motivation, keine wissenschaftliche Hypothese. Sie erklärt aber, warum ein Immobilienunternehmer ein Grundstück kauft, dessen wirtschaftlicher Wert kaum von der Viehzucht abhängt. Fugel übernimmt nicht einfach Bigelows altes Projekt. Er stellt ein eigenes Team zusammen und lässt die technische Infrastruktur erneuern. Eric Bart wird leitender Ermittler und betreibt das Überwachungs- und Messsystem. Bart ist Physiker mit Schwerpunkt Plasma- und Röntgenphysik. Für ihn steht weniger eine bestimmte Theorie im Mittelpunkt als die Frage, welche Daten sich überhaupt belastbar erfassen lassen. We are not led by any inherited narrative. We are led by the data. Wir lassen uns nicht von einer überlieferten Erzählung leiten, sondern von den Daten. Thomas Winterton kümmert sich als Superintendent um Gelände, Gebäude und Ranchbetrieb. Winterton stammt selbst aus dem Uinta Basin. Eigentlich kommt er aus der Baubranche. Brandon Fugel lernte ihn kennen, nachdem Winterton den Zustand der Ranch begutachtet und erste Sanierungsarbeiten übernommen hatte. Erst danach bot Fugel ihm an, dauerhaft die Leitung des Betriebs zu übernehmen. I came onto the ranch as a healthy skeptic. Ich kam als gesunder Skeptiker auf die Ranch. The paranormal was not anything that I had paid attention to. Mit paranormalen Themen hatte ich mich bis dahin überhaupt nicht beschäftigt. Bryant Arnold, genannt Dragon, übernimmt die Sicherheit der Ranch. Brandon Fugel kennt ihn seit über 3 Jahrzehnten. Schon lange bevor er die Ranch kaufte, arbeitete Arnold immer wieder für ihn im privaten Sicherheitsbereich. Als Fugel 2016 Eigentümer wird, bittet er seinen langjährigen Freund deshalb, den Schutz des Geländes zu übernehmen. Seinen Spitznamen hat Arnold übrigens nicht selbst erfunden. I have never called myself Dragon. Ich habe mich selbst nie Dragon genannt. Der Name stammt ursprünglich von einem Sicherheitsmitarbeiter aus der Bigelow-Zeit. Ein Besucher hielt Arnold später für diesen Mann. Brandon Fugel übernahm den Spitznamen und seitdem blieb er haften. Jim Morse übernimmt organisatorische Aufgaben. Später kommt Travis Taylor hinzu, ein Ingenieur und Astrophysiker, der bereits an Projekten für das amerikanische Verteidigungsministerium und die Raumfahrtindustrie gearbeitet hat. Auf dem Gelände entstehen Kamerapositionen, Wetter- und Strahlungssensoren, Funkempfänger und ein Kontrollraum mit zahlreichen Monitoren. Die Ranch wird rund um die Uhr beobachtet. Die offizielle Website spricht heute von 64 Kameras, daneben kommen je nach Experiment Radar, Wärmebildtechnik, GPS-Sender, Laser, Drohnen, Spektrumanalysatoren, Bodenradar und Höhenraketen zum Einsatz. Das klingt nach einem erheblichen Unterschied zu den 1990er Jahren. Nun sollen technische Systeme Ereignisse unabhängig von menschlicher Erinnerung aufzeichnen. Zunächst soll davon möglichst wenig nach außen dringen. Fugel bleibt 4 Jahre lang anonym. Als er 2018 für Jeremy Corbels Dokumentarfilm Hunt for the Skinwalker interviewt wird, lässt er Gesicht und Stimme unkenntlich machen. Erst im März 2020 bestätigt er öffentlich, dass er der neue Eigentümer ist. Gegenüber dem Magazin Wise erklärt er, die Ranch passe so wenig zu seinem normalen Geschäftsleben, dass er sich um die Reaktion von Kunden und Kollegen gesorgt habe. 3 Wochen später, am 31. März 2020, startet auf dem History Channel die Serie The Secret of Skinwalker Ranch. Produziert wird sie von Prometheus Entertainment, derselben Produktionsfirma, die für History bereits The Curse of Oak Island herstellt. Auch dort untersucht ein festes Team über viele Staffeln einen rätselhaften Ort, führt technische Experimente durch, entdeckt mögliche Hinweise und endet regelmäßig mit neuen Fragen. Die strukturelle Verwandtschaft ist deutlich. Nicht die Auflösung trägt das Format, sondern die fortgesetzte Suche. Die erste Staffel besteht aus 8 Folgen. Schon ihre Titel zeigen, welche Dramaturgie die Serie verwendet. Bad Things Happen When You Dig, Night Visions, Dangerous Curves, Poking the Nest und Revelations. Es geht nicht nur darum, ob Messgeräte etwas registrieren. Die Ranch wird von Beginn an wie ein handelnder Gegner inszeniert. Wer gräbt, sticht in ein Nest. Wer ein Experiment durchführt, provoziert möglicherweise eine Reaktion. Ein technisches Problem ist dadurch nicht einfach ein technisches Problem. Es kann ein Zeichen dafür sein, dass der Ort sich wehrt. Normalerweise beginnt ein Experiment mit einer klaren Fragestellung. Dann wird festgelegt, was gemessen werden soll, welche Fehlerquellen existieren, welche Kontrollen nötig sind und welches Ergebnis eine Hypothese stützen oder widerlegen würde. Auf der Ranch funktioniert die Abfolge oft anders. Zuerst steht die Erwartung, dass dort etwas Ungewöhnliches geschieht. Dann wird ein Experiment aufgebaut. Sobald ein Gerät ausfällt, ein Signal erscheint oder ein Teilnehmer körperliche Beschwerden meldet, wird dieses Ereignis in den bereits vorhandenen Zusammenhang eingeordnet. Die Möglichkeit, dass nichts geschieht, hat kaum dramaturgischen Wert. Ein problemlos gestarteter Wetterballon, eine korrekt geflogene Drohne oder ein gleichbleibender Messwert ergeben kein Fernsehen. Ein GPS-Gerät, das plötzlich eine unplausible Flugbahn aufzeichnet, eine Rakete, die vom Kurs abweicht, ein Funkgerät mit Störgeräuschen oder eine Batterie, die unerwartet leer ist, erzeugen sofort eine neue Szene. Das Muster wiederholt sich über Staffeln hinweg. Das Team versammelt sich an einem Ort, der bereits als auffällig gilt. Travis Taylor erklärt das geplante Experiment und betont häufig, dass Geräte oder Verfahren besonders leistungsfähig seien. Anschließend tritt eine Unregelmäßigkeit auf. Jemand ruft die anderen zusammen, im Kontrollraum werden Kurven, Punkte oder Videoausschnitte betrachtet, aus einer technischen Abweichung wird eine Anomalie, aus mehreren Abweichungen möglicherweise ein Muster. Am Ende bleibt offen, was sie verursacht hat. Das ist nicht automatisch unredlich. Messgeräte liefern tatsächlich fehlerhafte oder unerwartete Werte. Gerade deshalb existieren Kalibrierung, Kontrollmessungen und Wiederholungen. GPS-Daten können durch Abschattung, Mehrwegausbreitung, Softwarefehler oder schlechte Satellitengeometrie verfälscht werden. Drohnen verlieren Verbindungen, Raketen fliegen bei Wind oder technischen Defekten anders als geplant. Funkfrequenzen können von zahlreichen örtlichen Quellen belegt sein. Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob eine Abweichung auftritt. Sie lautet, ob gewöhnliche Ursachen systematisch ausgeschlossen wurden. Genau diese Arbeit lässt sich im Fernsehen nur schwer beurteilen. Die Zuschauer sehen ausgewählte Minuten aus Untersuchungen, die Stunden oder Tage dauern können. Wir erfahren selten vollständig, wie viele Messungen problemlos verliefen, welche Geräte parallel dasselbe Phänomen erfassten, wie oft ein Experiment wiederholt wurde oder welche Ergebnisse bei Vergleichstests außerhalb der Ranch entstanden sind. Der Schnitt zeigt das Ereignis, das für die Folge Bedeutung erhält. Er zeigt nicht zwingend den vollständigen Datensatz. Die Serie setzt dabei durchaus reale Technik ein. Radar ist real, Wärmebildkameras sind real, Spektrumanalysatoren, Geigerzähler, GPS-Empfänger und Bodenradar sind reale Messinstrumente. Auch ein kostenloses Audioprogramm wie Audacity ist ein legitimes Werkzeug, um eine Aufnahme anzusehen oder Frequenzen zu analysieren. Komisch wird es nicht dadurch, dass ein solches Programm verwendet wird. Komisch wird es durch die Inszenierung, in der bereits das Öffnen einer Tonspur auf einem Laptop wie der Beginn einer forensischen Entdeckung behandelt wird. Die Instrumente verleihen der Szene Autorität. Große Antennen, blinkende Kontrollräume, Hubschrauber, Raketen und Reihen von Monitoren signalisieren: Hier wird nicht nur erzählt, hier wird gemessen. Doch Wissenschaft entsteht nicht aus der optischen Wirkung ihrer Geräte. Sie entsteht aus überprüfbaren Methoden. Ein gutes Beispiel liefert die sogenannte Triangle Area, ein Bereich innerhalb der Ranch, der in der Serie zunehmend zum Zentrum der Untersuchungen wird. Das Team startet dort Raketen, lässt GPS-Sender aus Hubschraubern fallen, richtet Laser in den Himmel und setzt Radar- oder Drohnensysteme ein. Als einzelne GPS-Kapseln scheinbar seitlich versetzt zu Boden gehen oder ungewöhnliche Höhenwerte aufzeichnen, entsteht die Vermutung, über dem Gelände könne sich eine unsichtbare Barriere oder eine andere räumliche Anomalie befinden. In einer späteren Folge wird ein Lichtpunkt gefilmt, der neben einem Laserstrahl aufsteigt und anschließend verschwindet. Fugel fragt daraufhin, ob möglicherweise ein Portal aufgezeichnet worden sei. Die offizielle History-Darstellung präsentiert beide Vorgänge ausdrücklich als miteinander verbundene Hinweise. Das Problem liegt nicht darin, die Portalhypothese auszusprechen. Ungewöhnliche Hypothesen sind erlaubt. Das Problem liegt in der Entfernung zwischen Beobachtung und Schlussfolgerung. Ein verschwundener Lichtpunkt kann zahlreiche Ursachen haben. Veränderte Helligkeit, Perspektive, Fokus, Kompression, ein Objekt, das seine Richtung ändert oder ein Sensorartefakt. Um ein Portal als Erklärung ernsthaft zu prüfen, müsste zunächst gezeigt werden, dass überhaupt ein physisches Objekt verschwand, an welcher Position es sich befand, wie schnell es flog und ob weitere unabhängige Sensoren dasselbe Ereignis registrierten. In der Fernseherzählung wird diese Prüfkette häufig durch eine Frage ersetzt. Könnte das ein Portal gewesen sein? Diese Formulierung ist wirkungsvoll, weil sie streng genommen nichts behauptet. Sie öffnet nur eine Möglichkeit. Wiederholt man sie oft genug, bleibt beim Publikum trotzdem eine Verbindung zurück. Lichtpunkt und Portal, GPS-Fehler und unsichtbare Barriere, Funkstörung und unbekannte Energiequelle. Ähnlich funktioniert die Untersuchung der Mesa, des felsigen Höhenzugs am Rand der Ranch. Bohrungen treffen dort nach Darstellung des Teams auf Widerstand. Bohrstangen werden abgelenkt, aus dem Bohrmaterial kommen kleine Metallfragmente und dreidimensionale Messungen sollen Hohlräume oder ungewöhnliche Strukturen anzeigen. Daraus entwickelt sich über mehrere Staffeln die Vorstellung, im Inneren könne sich ein großes, kuppelartiges Objekt befinden. Die offizielle History-Zusammenfassung spricht sogar von einem Massive Dome-Shaped Object. Belegt ist allerdings nur, dass Bohrungen auf schwieriges Material trafen und Proben analysiert wurden. Ob die Daten tatsächlich ein künstliches Objekt ergeben, lässt sich ohne vollständige geologische Untersuchung und öffentlich zugängliche Messreihen nicht feststellen. Auch der menschliche Körper wird zum Messinstrument. Mitglieder des Teams berichten von Kopfschmerzen, Druckgefühlen, Übelkeit oder Desorientierung. Besonders Thomas Winterton erzählt von einer schweren Schwellung am Hinterkopf, die medizinisch untersucht wurde und die er mit einem Aufenthalt auf der Ranch verbindet. Fugel verweist in Interviews darauf, dass Teammitglieder ins Krankenhaus gebracht worden seien und Besucher vor dem Betreten eine Haftungserklärung unterschreiben müssten. Die Beschwerden der Beteiligten sind damit als Erfahrung dokumentiert. Ihre Ursache leider nicht. Im Format verschwimmen diese Ebenen leicht. Jemand bekommt Kopfschmerzen, während ein Gerät einen erhöhten Wert anzeigt. Beides geschieht zeitlich nahe beieinander. Daraus entsteht die Frage, ob eine unbekannte Strahlung den Körper getroffen habe. Für eine medizinische oder physikalische Kausalität reicht die zeitliche Nähe allerdings nicht. Man müsste wissen, welche Strahlungsart gemessen wurde, in welcher Dosis, mit welchem Instrument, über welchen Zeitraum und ob die Exposition überhaupt geeignet wäre, die beschriebenen Symptome zu verursachen. Die Serie lebt davon, diese Unsicherheit nicht aufzulösen. Sie kann sie auch kaum auflösen, ohne ihr eigenes Format zu gefährden. Wäre jeder Geräteausfall nach wenigen Minuten geklärt, bleibt wenig vom Geheimnis. Würde eine Messung dagegen tatsächlich eine reproduzierbare, neue physikalische Erscheinung zeigen, müsste die Untersuchung den Rahmen eines Reality-Formats verlassen und in Fachpublikationen, unabhängigen Laboren und internationalen Forschungsteams fortgesetzt werden. Bislang ist das nicht geschehen. Das Team veröffentlicht zwar Messbilder, Zusammenfassungen und inzwischen auch Daten für zahlende Mitglieder der Ranch-Plattform. Eine geschlossene Sammlung eigener Daten ist jedoch noch keine unabhängige wissenschaftliche Bestätigung. Für eine solche Bestätigung wären nachvollziehbare Versuchsanordnungen, vollständige Rohdaten, dokumentierte Fehlergrenzen, externe Kontrollen, Replikationen und Fachbegutachtungen notwendig. Wie weit die Ranch-Untersuchungen davon entfernt sind, zeigt ein Vergleich mit ernsthaften UAP-Forschungsprojekten. Das Galileo Project um A.V. Loeb beschreibt beispielsweise vorab, welche Instrumente eingesetzt werden, welche physikalischen Größen gemessen werden sollen und wie mehrere Sensorarten ein Ereignis unabhängig voneinander bestätigen müssen. Kameras, Radar, Spektralanalyse, Akustik und Umweltdaten sollen nicht bloß möglichst viele ungewöhnliche Signale liefern, sondern Artefakte voneinander trennen. Genau diese Verbindung zwischen Fragestellung, Messgröße und Ausschlussverfahren macht aus Technik eine Methode. Bei The Secret of Skinwalker Ranch steht dagegen häufig das Ereignis im Mittelpunkt, nicht die Fehleranalyse. Wenn eine Rakete explodiert, sucht die Hochgeschwindigkeitskamera anschließend nach etwas, das gleichzeitig im Bild erscheint. In Staffel 4 wird dabei eine wolkenartige Form entdeckt, die von der Sendung als Blob bezeichnet wird. Weil sie an der Stelle sichtbar ist, an der die Rakete versagt, wird sie als mögliche Anomalie behandelt. Die Frage, ob sie aus Rauch, Verbrennungsprodukten, Bildverarbeitung oder einem anderen, normalen Teil der Explosion hervorgegangen sein könnte, erhält in der Dramaturgie weniger Gewicht als die Vorstellung, die Rakete habe auf etwas Unsichtbares getroffen. Das wirkt stellenweise unfreiwillig komisch, weil das Team jede neue Abweichung mit derselben Ernsthaftigkeit behandelt. Ein Gerät fällt aus und sofort stehen mehrere Männer vor einem Monitor, eine Kurve verändert sich und jemand spricht von etwas, das man noch nie gesehen habe. Dragon warnt vor Gefahr. Thomas spürt Druck im Kopf, Travis fordert weitere Raketen und Fugel erscheint per Video oder Hubschrauber, um sich den neuesten Stand erklären zu lassen. Der Humor entsteht nicht daraus, dass die Beteiligten dumm wären. Das sind sie nicht. Travis Taylor verfügt über mehrere naturwissenschaftliche und technische Abschlüsse. Eric Bart kennt die installierten Systeme. Andere Fachleute werden für Radar, Drohnen, Bohrungen, Tiermedizin oder Geologie hinzugezogen. Der Humor entsteht aus der Lücke zwischen ihrer erkennbaren Fachkompetenz und einem Fernsehformat, das fast jedes Ergebnis in dieselbe Richtung zieht. Auf der Ranch ist erneut etwas geschehen. Diese Lücke wird besonders sichtbar, wenn gewöhnliche Wissenschaft und Reality-TV unterschiedliche Bedürfnisse haben. Wissenschaft belohnt ein negatives Ergebnis. Zeigt ein Experiment, dass eine Vermutung falsch war, ist das eine Erkenntnis. Reality-TV braucht dagegen Bewegung. Ein negatives Ergebnis muss deshalb entweder verkürzt werden oder zur Vorbereitung des nächsten Versuchs dienen. Das Rätsel darf kleiner werden, aber nicht verschwinden. So entwickelt die Serie eine eigene Form der Eskalation. In Staffel 1 geht es noch um einzelne Messungen, Vieh, Strahlungswerte und die Frage, ob gegraben werden darf. Später kommen größere Raketen, Hubschrauber, Schwärme aus hunderten Drohnen, Hochleistungsradar, Laser, Bohrgeräte und kontrollierte elektrische Entladungen hinzu. Staffel 7 wirbt 2026 mit keramischen Metallen aus der Mesa, verborgenen Objekten, neuen Bohrungen, Hochspannungsexperimenten und weiteren Raketen. Nach 7 Staffeln und mehr als 100 ausgestrahlten Folgen ist die Versuchsanordnung größer geworden. Die grundlegende Schlussfolgerung bleibt dieselbe. Etwas scheint da zu sein, aber noch lässt sich nicht sagen, was. Auch sprachlich hat die Serie dafür ein stabiles System. Die offiziellen Episodentexte sprechen von schockierenden Hinweisen, verstörenden Phänomenen, gefährlichen Reaktionen und unglaublichen Entdeckungen. Das sind keine zufälligen Ausnahmen, sondern das Vokabular eines Formats, das wissenschaftliche Untersuchung als fortgesetzte Konfrontation erzählt. Bereits in Staffel 1 heißt es, die Ranch reagiere in dangerous ways, sobald gegraben werde. 2026 werden neue Hinweise weiterhin als shocking, bewildering oder mind-bending angekündigt. Die Ranch wird zur Figur. Sie kann reagieren, sich widersetzen, Geräte beeinflussen, Menschen warnen oder Experimente bestrafen. Fugel selbst beschreibt das Gelände als Ort, dessen Stimmung sich innerhalb eines Augenblicks verändern könne. In ruhigen Momenten sei es friedlich, im nächsten könne es bedrohlich wirken. Diese Personifizierung war bereits in älteren Ranch-Geschichten angelegt. Das Fernsehen macht daraus ein dauerhaftes Erzählprinzip. Für Fugel erfüllt die Serie mehrere Funktionen gleichzeitig. Sie öffnet ein zuvor streng abgeschottetes Gelände für ein Millionenpublikum. Sie dokumentiert einen Teil der laufenden Untersuchungen und macht aus der Ranch eine international erkennbare Marke. Sie verschiebt auch die Frage nach Belegen. Nicht mehr nur einzelne Forschende oder Journalisten berichten. Das Publikum kann nun dabei zusehen, allerdings durch Kameras, Auswahl und Schnitt einer Unterhaltungsproduktion. Transparenz bedeutet nicht nur, dass Kameras anwesend sind. Transparent bedeutet auch, dass andere Menschen die Methoden prüfen und dieselben Ergebnisse unabhängig reproduzieren können. Fernsehen zeigt Sichtbarkeit, Wissenschaft verlangt Nachvollziehbarkeit. Trotzdem wäre es zu einfach, die Serie nur als Täuschung oder inszenierten Unsinn abzutun. Sie zeigt reale Menschen, reale Geräte und reale technische Schwierigkeiten. Einige Aufnahmen oder Messwerte können tatsächlich ungeklärt bleiben. Ungeklärt ist jedoch keine eigene Ursache. Es ist ein Arbeitsstand. Die Serie behandelt diesen Arbeitsstand als Motor. Jede offene Frage begründet das nächste Experiment. Jeder Fehler kann ein Hinweis sein. Jede erfolglose Bohrung führt zu einer größeren Bohrung. Jede Rakete, die keine Antwort liefert, schafft einen Grund, eine weitere zu starten. Die Serie hat den Mythos der Ranch nicht nur verfilmt. Sie hat eine Maschine gebaut, mit der er sich fortlaufend selbst produziert. Die Shermans erzählten rückblickend von Vorfällen. Bigelow untersuchte das Gelände unter Aufschluss der Öffentlichkeit. Brandon Fugel verbindet beides. Permanente Beobachtung und permanente Erzählung. Auf der Ranch laufen die Kameras weiter, weil jederzeit etwas geschehen könnte. Und wenn etwas geschieht, beginnt die Arbeit des Fernsehens. Ein Ort wird nicht allein dadurch zur Marke, dass viele Menschen seinen Namen kennen. Er wird zur Marke, wenn der Name unabhängig vom eigentlichen Ort funktioniert. Bei der Ranch beginnt der Prozess spätestens 2005 mit Hunt for the Skinwalker. Das Buch von Kelleher und Knapp bündelt die Berichte der Shermans, die Untersuchungen von NIDS und zahlreiche weitere Erzählungen zu einer gemeinsamen Geschichte. Leser müssen die Ranch nicht besuchen und auch keine Karte von Utah kennen. Der Name reicht aus, um eine bestimmte Vorstellung aufzurufen. UFOs, Tierverstümmelungen, unbekannte Wesen, Portale und ein Forschungsprojekt, das immer kurz vor einer Erklärung zu stehen scheint. 2018 folgt Jeremy Corbels Dokumentarfilm. Er übernimmt nicht nur den Titel des Buches, sondern auch dessen Grundidee. Die Ranch wird als außergewöhnlichster paranormaler Forschungsort der Welt präsentiert. Corbell kombiniert Interviews, ältere Aufnahmen und Aussagen von Beteiligten zu einer visuellen Chronik. Brandon Fugel erscheint darin noch anonymisiert. Der Film bereitet damit genau den Übergang vor, der 2 Jahre später im Fernsehen vollzogen wird. Die Ranch ist kein Gerücht mehr, über das andere sprechen. Sie ist ein Ort, an dem Kameras scheinbar unmittelbar dabei sind. Mit The Secret of Skinwalker Ranch beginnt 2020 die dauerhafteste Form dieser medialen Verwertung. Die Serie liefert nicht nur eine einzelne Dokumentation, sondern jede Woche neue Bilder, neue Experimente und neue Begriffe. Aus der Mesa wird die Mesa, aus einem Bereich über dem Triangle wird die Anomalie. Später kommen der Blob und die Bubble hinzu. Was ursprünglich als unübersichtliche Sammlung von Berichten begann, erhält feste Orte, wiederkehrende Figuren und ein eigenes Vokabular. Dass dieses System funktioniert, zeigt das Spin-off Beyond Skinwalker Ranch. Seit 2023 reist ein weiteres Team zu anderen angeblichen Hotspots in den Vereinigten Staaten. Untersucht werden unter anderem die Bradshaw Ranch, das Bridgewater Triangle, Mount Shasta und verschiedene weitere Grundstücke. Der Markenname Skinwalker Ranch dient dabei als Qualitätsversprechen. Was dort geschieht, soll mit denselben Geräten, Begriffen und Erwartungen auch an anderen Orten gesucht werden. Im Juli 2026 führt History 3 Staffeln mit insgesamt 25 Folgen. Parallel dazu wandert die Ranch in Podcasts. George Knapp und Jeremy Corbell treten mehrfach bei Joe Rogan auf. In Episode 1510 vom Juli 2020 gehört Handvoll Skinwalker ausdrücklich zu den besprochenen Büchern. Weitere gemeinsame Auftritte folgen 2022 und 2023. Solche Gespräche dauern mehrere Stunden und verbinden die Ranch mit einem größeren Erzählfeld aus UFOs, Geheimprogrammen, Whistleblowern und angeblich unterdrückten Beweisen. Aus einer Geschichte über ein einzelnes Grundstück wird dadurch ein Baustein in einer viel umfassenderen Gegenwartserzählung über staatliche Geheimhaltung. Daneben entstehen eigene Podcasts rund um die Ranch. The Skinwalker Debrief begleitet die 1. Fernsehstaffel, diskutiert einzelne Folgen und führt Interviews mit Brandon Fugel oder Mitgliedern des Teams. Off the Ranch verspricht dagegen Gespräche über Daten und Material, das im Fernsehen nicht ausreichend gezeigt wurde. Die Ranch produziert damit nicht mehr nur Geschichten. Sie produziert Anschlussformate, in denen die Geschichten erklärt, verteidigt und erweitert werden. Auf YouTube lässt sich dieser Prozess noch einmal beschleunigt beobachten. Dort werden lange Interviews in kurze Ausschnitte zerlegt, einzelne Lichtpunkte vergrößert, Raketenstarts analysiert und ganze Episoden in wenigen Minuten zusammengefasst. Jede Unregelmäßigkeit kann aus dem Zusammenhang gelöst und als eigenständiger Beleg verbreitet werden. Gleichzeitig stehen skeptische Analysen, Reaktionsvideos, Parodien und Zusammenschnitte direkt daneben. Die Ranch funktioniert also in völlig entgegengesetzten Deutungen, als möglicher Beweis für eine unbekannte Intelligenz und als unfreiwillige Comedy über Männer, die sehr ernst auf Bildschirme schauen. Auch Memes folgen dieser Logik. Das immer gleiche Muster der Serie lässt sich leicht verkürzen. Ein Gerät funktioniert nicht, jemand ruft die anderen zusammen, Dragon warnt vor Gefahr, Travis möchte eine Rakete starten. Wer die Sendung kennt, braucht keine Erklärung mehr. Die Figuren und Abläufe sind wiedererkennbar genug, um außerhalb der eigentlichen Episode zu funktionieren. Auf TikTok verschwimmt die Ranch zusätzlich mit dem wesentlich größeren Internetmythos des Skinwalkers. Seit den frühen 2020er Jahren verbreiten sich dort inszenierte Warnmeldungen, vermeintliche Sichtungen und kurze Horrorvideos, in denen Skinwalker überall auftauchen könnte. In Ohio, London oder im eigenen Garten. Diese Videos handeln meist nicht von der Ranch und noch weniger von den kulturellen Vorstellungen der Diné. Sie zeigen aber, wie wertvoll der Name geworden ist. Er muss kaum noch erklärt werden. Skinwalker genügt als Signal für eine bestimmte Art von Internetangst. Die Ranch selbst besitzt inzwischen ein eigenes wirtschaftliches Ökosystem. Über die offizielle Webseite werden kostenpflichtige Insider-Zugänge angeboten. Livestreams von Überwachungskameras, zusätzliches Videomaterial, Fragerunden mit dem Team und Einblicke in den Kontrollraum. Im offiziellen Shop gibt es Shirts, Pullis, Kappen, Aufkleber und Kleidung mit dem Umriss des Grundstücks. Ein privates Stück Land wird buchstäblich zum Logo. Das ist nicht nur gewöhnliches Merchandise zu einer Fernsehserie. Die Marke verkauft zwei widersprüchliche Dinge gleichzeitig. Einerseits bleibt die Ranch verschlossen, bewacht und für die Öffentlichkeit unzugänglich. Andererseits kann jeder gegen Bezahlung näher heranrücken, über Folgen, Podcasts, Livestreams, Zusatzmaterial oder Produkte. Die Grenze des Grundstücks wird dadurch nicht aufgehoben, sie wird kommerzialisiert. Aus einem Ort, über den eine Familie ungewöhnliche Geschichten erzählte, wurde ein Forschungsobjekt. Aus dem Forschungsobjekt wurde ein Buch, aus dem Buch eine Fernsehserie und aus der Serie entstanden ein Spin-off, Podcasts, Livestreams, Insiderzugänge und ein eigener Shop. Die Ranch muss dafür nichts mehr beweisen. Sie muss nur geheimnisvoll bleiben. Wenn ihr bis hierhin aufmerksam zugehört habt, ist euch vielleicht etwas aufgefallen. Wir haben über UFOs gesprochen, über riesige Wölfe, verstümmelte Rinder, Lichter am Himmel, über Forschungsprogramme des Pentagon, Fernsehserien, Raketen und angebliche Portale. Aber über Skinwalker? Eigentlich kaum. Und das hat einen einfachen Grund. Denn zwischen der Skinwalker Ranch und den Skinwalkern besteht eine Verbindung, die viele Menschen für älter halten, als sie tatsächlich ist. Erinnern wir uns noch einmal an unsere letzte Folge. Dort ging es um die Diné, außerhalb ihrer Gemeinschaft meist als Navajo bezeichnet. Wir haben darüber gesprochen, dass der Begriff Skinwalker aus ihrem kulturellen und spirituellen Zusammenhang stammt. Gemeint ist kein Monster, das nachts durch die Wüste streift, sondern ein Mensch, dem zugeschrieben wird, Wissen und Fähigkeiten bewusst zum Schaden anderer einzusetzen. Diese Vorstellungen gehören zur Kultur der Diné, nicht zur Kultur der Ute. Die Ranch liegt mehrere hundert Kilometer nördlich der Navajo Nation, in einer Region, die historisch mit der Ute Tribe verbunden ist. Wer heute den Namen Skinwalker Ranch hört, könnte deshalb leicht annehmen, dieser Ort sei seit Jahrhunderten für Skinwalker bekannt gewesen. Doch genau dafür gibt es keine belastbaren historischen Belege. Weder ethnografische Arbeiten über die Ute noch frühe Beschreibungen der Region nennen eine Ranch, die als Aufenthaltsort von Skinwalkern gegolten hätte. Auch in den Berichten der Sherman-Familie aus den Jahren 1995 und 96 spielen Skinwalker praktisch keine Rolle. Die Shermans sprechen von Lichtern, ungewöhnlichen Tieren, Stimmen und verschwundenen Vieh, nicht von Gestaltwandern aus der Tradition der Diné. Erst nach dem Kauf durch Robert Bigelow verändert sich die Erzählung langsam. Im Umfeld von NIDS tauchen zunehmend Hinweise auf indigene Überlieferungen auf. Dabei wird unter anderem die Geschichte erzählt, Navajo hätten das Gebiet der heutigen Ranch nach einem Konflikt mit den Ute verflucht und dadurch Skinwalker in die Region geschickt. Diese Erzählung ist heute außerordentlich bekannt. Historisch belegen lässt sie sich jedoch kaum. Die wenigen veröffentlichten Versionen unterscheiden sich deutlich voneinander, erscheinen erst sehr spät und lassen sich bislang nicht auf eine nachweisbare traditionelle Überlieferung zurückführen. Ethnologinnen und Ethnologen, die sich mit den Diné oder den Ute beschäftigen, führen diese Geschichte in ihren grundlegenden Arbeiten nicht als historisch dokumentierte Überlieferung. Der Wendepunkt ist schließlich das Jahr 2005. Mit dem Buch Handful des Skinwalker erhält die Ranch nicht nur ihre bis heute bekannteste Veröffentlichung, sie erhält auch den Namen, unter dem sie weltweit berühmt wird. Der Begriff verbindet plötzlich ganz unterschiedliche Dinge miteinander. Eine Ranch in Utah, die Untersuchungen von NIDS, UFOs, Tierverstümmelung und ein Wort aus der Kultur der Diné. Das wirkt heute selbstverständlich. Tatsächlich entstand sie aber erst im Laufe der öffentlichen Erzählung. Das macht den Namen Skinwalker Ranch weniger zur historischen Ortsbezeichnung als zu einem Symbol. Er bündelt sehr unterschiedliche Geschichten unter einem einzigen Begriff. Genau deshalb denken heute viele Menschen bei Skinwalkern zuerst an eine Ranch in Utah, und nicht an kulturelle Tradition, aus der dieser Begriff ursprünglich stammt. Das ist schon eine recht ironische Geschichte. Der berühmteste Skinwalker-Ort der Welt war ursprünglich gar keiner. Er wurde erst einer. Das war also die Skinwalker Ranch, ein Ort, den man leider nicht besuchen darf, aber den man bestimmt gerne mal besuchen würde. Also ich würde mich bereit erklären, da mal hinzugehen und in Homestead 1 oder Homestead 2 einen Schlafsack reinzulegen und zu gucken, was passiert. Das würde mich echt mal interessieren. Also generell so Geisterhäuser. Wenn ihr zufällig ein Geisterhaus besitzt, ladet mich mal ein. Svea kommt bestimmt auch mit. Und dann gucken wir, ob da wirklich Geister sind. Vielleicht werden wir noch zu richtigen Believern auf einmal.
Das wäre so toll.
Bei mir ist halt sowas noch nie passiert. So, dann hörst du immer die Geschichten und weißt dann immer nicht, ja. Aber ja, dazu müsste ich erstmal an so einen Ort kommen. Aber jetzt haben wir nächste Woche den 18. August und da passiert etwas. Radio Obscura wird 364 Tage alt, also das ist ein Tag vor unserem Geburtstag sozusagen. Da machen wir was ganz Besonderes, also wir machen nicht was ganz Besonderes, wir machen einfach nur ein kleines Geburtstags-Special nächste Woche. Und danach gehen wir an einen Ort, der mindestens genauso legendär ist wie die Skinwalker Ranch. Legoland.
Aber in Dänemark.
In Dänemark, genau. Also wir fahren schon ins OG-Legoland. Und im OG-Legoland werden wir natürlich auch die Mikrofone einpacken. Und ja, dann geht's 2 Wochen nach unserem Geburtstag nicht um Lego, keine Sorge, es werden nicht 2 Lego-Folgen. Aber es wird sich was verändern. Wir haben ja gesagt, die Snacks halten noch durch bis zum Geburtstag. Das heißt, das waren heute oder sind gleich heute die letzten Snacks, die wir machen. So, kurze Trauerminute ist vorbei. Wir wissen noch nicht, was wir genau danach tun. Also nächste Woche, wie gesagt, erstmal ein kleines Special und dann aus Legoland schickt mir dann quasi Postkarten aus Legoland im Sinne von kleinen Stories, die zu den Hauptstories gehören. Und wenn ihr euch in Dänemark auskennt, wisst ihr ja, dass bei Billund ist auch Jelling mit den Runensteinen und den Grabhügeln. Die werden wir uns auch anschauen. Und ja, und daraus werden wir dann bestimmt 2 schöne Folgen basteln mit Themen aus Dänemark, live aus Legoland sozusagen. Wir freuen uns schon drauf.
Total.
Und deswegen heute mal kein Abschlusstalk, sondern wir werden jetzt in Würde zum letzten Mal Snacks einsprechen.
Kannst du so einen traurigen Song einspielen?
Ich lege hier so richtig sad irgendwas drunter. Aber ihr wisst ja auch, also hoffentlich wart ihr noch nicht auf Beerdigungen oder auf vielen Beerdigungen. Aber was ja traditionell dazugehört, ist ein kleiner Leichenschmaus. Und hier kommt jetzt unser Leichenschmaus, unsere Snacks, zum allerletzten Mal nach einem Jahr.
Erstens, die Ranch liegt nicht dort, wo viele sie vermuten. Nach unserer letzten Folge verbinden viele den Begriff Skinwalker wahrscheinlich mit den Diné, die außerhalb ihrer Gemeinschaft meist als Navajo bezeichnet werden. Tatsächlich liegt die Skinwalker Ranch jedoch mehrere hundert Kilometer weiter nördlich in einer Region, die historisch mit dem Ute Tribe verbunden ist. Der berühmte Name und der tatsächliche Ort passen also zunächst gar nicht zusammen.
Zweitens, die Skinwalker Ranch wurde erst spät weltberühmt. Die meisten berühmten Vorfälle sollen sich bereits Mitte der 1990er Jahre ereignet haben. Weltweit bekannt wurde die Ranch jedoch erst Jahre später, zunächst durch das Buch Hunt for the Skinwalker und anschließend durch die Dokumentationen und Fernsehserien darüber. Obwohl heute fast jeder Mystery-Fan den Namen kennt, war die Ranch lange Zeit kaum öffentlich bekannt. Übrigens ist sie mit 512 Acres, also etwa 207 Hektar, sogar kleiner als ein durchschnittlicher landwirtschaftlicher Betrieb in Utah. Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums liegt die durchschnittliche Betriebsgröße dort heute bei rund 610 Acres. Außergewöhnlich war also nie ihre Größe, sondern ihr Ruf.
Drittens, es gibt eine kleine Schwester der Skinwalker Ranch. Marley Woods im US-Bundesstaat Missouri wird von Forschern und Mystery-Enthusiasten häufig mit der Skinwalker Ranch verglichen. Auch dort berichten Zeugen von rätselhaften Lichtern, ungewöhnlichen Geräuschen und weiteren schwer einzuordnenden Phänomenen. Weltweit bekannt wurde der Ort zwar nie, innerhalb der amerikanischen UFO-Forschung gilt Marley Woods aber bis heute als einer der interessantesten Vergleichsfälle.
Viertens. AAWSAP untersuchte deutlich mehr als nur UFOs. Das Pentagon-Programm Advanced Aerospace Weapon System Applications Programm, kurz AAWSAP, beschäftigte sich nicht ausschließlich mit unbekannten Flugobjekten. Zu den untersuchten Themen gehörten unter anderem neuartige Antriebssysteme, Tarntechnologien, Energiewaffen und weitere mögliche Zukunftstechnologien mit militärischer Relevanz. Die Skinwalker Ranch war nur ein Teil eines deutlich größeren Programms.
Fünftens, warum fahren Menschen freiwillig an Spukorte? In der Folkloreforschung gibt es dafür sogar einen eigenen Begriff, Legend Tripping. Gemeint sind Reisen zu Orten, die bereits von Legenden umgeben sind, in der Hoffnung, dort selbst etwas Außergewöhnliches zu erleben. Die Folkloristinnen Diane Goldstein, Sylvia N. Grider und Jeannie Banks Thomas beschreiben dieses Phänomen als einen Kreislauf. Der Ruf eines Ortes zieht Besucher an. Besucher erzählen neue Geschichten und genau diese Geschichten machen den Ort für die nächsten Besucher noch interessanter.
Ob auf der Skinwalker Ranch tatsächlich mehr passiert als anderswo, muss am Ende jeder für sich selbst beurteilen. Fest steht aber, nur wenige Orte zeigen so eindrucksvoll, wie eng Geschichten, Medien und unsere Faszination für das Unerklärliche miteinander verwoben sein können. Damit endet unsere kleine Reise zur Skinwalker Ranch pünktlich vor unserem Podcast-Geburtstag. Nächste Woche laden wir zu unserer kleinen Feier ein. Zwar ohne Snacks, aber hoffentlich mit euch. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns bis dahin.
Bleibt beim Spectrum Analyzer.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.